Aber ich versuche mal euch jetzt noch in was anderes heute Morgen, eigentlich nicht was anderes, aber noch was mit reinzunehmen. Vor 2 Tagen haben wir Heiligabend gefeiert und haben uns der Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem erinnert und dieses Weihnachtsfest mit vielen Millionen Christen gefeiert. Ich finde es immer schön, diesen Gedanken, dass auf der ganzen Welt Weihnachten gefeiert wird und dass man das doch relativ zeitgleich, ja, mit 24 Stunden Unterschied vielleicht macht und dass so eine große Einheit da in diesem Moment ja auch da ist. Diese christlichen Feste, diese christlichen Feiertage im Laufe des Kirchenjahres mit Ostern, mit Weihnachten als Höhepunkt, die erinnern uns ja immer wieder daran, dass der christliche Glaube keine Philosophie ist. Keine am Reißbrett entworfene oder im Studierzimmer ausgedachte Weisheitslehre, die die Welt erklärt, sondern auf tatsächlichen, auf geschichtlichen Ereignissen beruht. Und zwar Ereignissen, die den Lauf der Welt verändert haben. Mitten im jüdischen Hinterland, jüdischen Hinterland, da wird in einem echten, kleinen jüdischen Dorf ein echtes jüdisches Kind geboren. Eine Person, die man anfassen kann, die man schreien hört als Baby, die in die Windel macht. Eine Person, die man sehen kann. Gott selbst tritt, und das kennt keine andere Religion, Gott selbst tritt in die Geschichte ein, wird Teil dieser Geschichte und verändert diese Geschichte. Es ist tatsächlich so, wer an Christus glaubt, der folgt nicht irgendwelchen Ideen. Der folgt nicht irgendwelchen Theorien, sondern dem auf der einen Seite vielstimmigen, auf der anderen Seite aber trotzdem übereinstimmenden Zeugnis derer, die das konkrete Wirken Gottes in der Geschichte auch tatsächlich miterlebt haben. Wir kennen das vom 1. Johannesbrief, wo er schreibt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben vom Wort des Lebens. Und wir haben es mit unseren Händen betastet. Da passiert etwas ganz, ganz Konkretes. Und es berichten uns die Zeugen davon, die Jesus gesehen, die Jesus berührt haben und die von ihm berührt worden sind. Petrus schreibt es in seinem 2. Brief in ganz toller Weise, und das möchte ich euch ganz kurz zitieren. Im 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Weihnachten ist ja immer viel los. Und diese Weihnachtsgeschichte, die wir auch lesen, die gehört ja für alle irgendwie dazu. Aber wir stellen auch fest, immer weniger Menschen können wirklich was damit anfangen. Weihnachten wird zum Fest der Liebe, zum Fest der Familie, Magic Christmas, was auch immer. Wir sind gestern spazieren gelaufen und haben wir in einem Garten einen ganz großen beleuchteten Schneemann gesehen. Der hat echt nett ausgesehen. Aber irgendwie denke ich dann schon, Mensch, ja, irgendwie, wir kommen doch auch immer wieder ein bisschen weiter weg von dem, was tatsächlich Weihnachten ausmacht. Für viele diese Weihnachtsgeschichte, ja, sie gehört dazu, auch an Heiligabend, aber so ganz für bare Münze nehmen, ist doch schon ein bisschen schwierig, diese Jungfrauengeburt. Aber nein, wenn wir hier diesen Petrusbrief ernst nehmen, wer an Christus glaubt, nein, der versucht sich nicht an irgendwelchen Welterklärungsmodellen, sondern er baut sein Lebenshaus auf dem soliden Fundament eines echten Geschehens, eines historischen Geschehens auf. Begebenheiten, die sich an konkreten Orten zugetragen haben, Orten, die man heute noch besuchen kann. Wir alle kennen das von Weihnachten, den Anfang, wie Lukas im Kapitel 2 berichtet. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Konkreter geht's fast nicht mehr. Das sind konkrete Personen. Quirinius Statthalter war in Syrien. Da war eine Zeitangabe. Und weiter vorne schreibt er, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen waren, dann hat es mir auch gut geschienen, dem ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, viele interviewt habe, viel nachgefragt habe, dir, Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es ist für den Glauben wesentlich, dass es sich auf wirklich historisches Geschehen bezieht. Und doch, der Glaube ist natürlich mehr als ein bloßes Erinnern an Vergangenes. Denn wenn es dabei bliebe, dass wir uns einfach an Weihnachten erinnern, dann würde das bedeuten, dass der Gott, den die biblischen Schriften bezeugen, zwar ein Gott der Geschichte ist, aber nicht der Gegenwart und schon gar nicht der Zukunft. Es war der britische Staatsmann Talleyrand, der mal gesagt hat, auf die Politik bezogen, aber ich glaube, es könnte fast so auch in der Bibel stehen, man muss die Zukunft im Blick haben und die Vergangenheit in den Akten. Nicht geschichtsvergessen durch die Welt laufen, als hätten wir nichts hinter uns, aber auch nicht so, dass wir immer nur nach hinten schauen und uns erinnern. Die Zukunft im Blick, die Vergangenheit in den Akten. Und der christliche Philosoph Søren Kierkegaard hat geschrieben, man kann das Leben nur rückwärts verstehen oder in der Rückschau verstehen, aber leben muss man es vorwärts. Als Christen sind wir gehalten, uns auf die geschichtlichen Grundlagen unseres Glaubens zu stützen und wir können das und die sind sehr belastbar. Und gleichzeitig aber zu gucken, wie können wir im Hier und Jetzt darüber nachdenken, wie sich Glauben auch heute leben lässt. Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, stellen wir fest, Gott lässt es ja gar nicht dabei bewenden, diese Welt einmal zu besuchen und dabei unübersehbare Spuren zu hinterlassen. Ja, Weihnachten ist etwas Einmaliges. Es ist einmal passiert. Aber es ist tatsächlich auch insofern nicht einzigartig, als das Kommen Gottes in diese Welt, in dieser Nacht in Bethlehem, ja nur der Auftakt war zu einer Reihe von 4 Adventen, von 4 Ankünften in dieser Welt, von denen uns die Bibel berichtet. Der Auftakt zu einem fortdauernden Wirken, in das wir heute, 2000 Jahre später nach Weihnachten, immer noch hineingenommen sind. Und ich möchte euch heute Morgen gerne auf eine kleine, auch vielleicht entspannte Weise nach den Feiertagen auf eine Reise mitnehmen, auf eine kleine Reise und so wie im Vogelflug an einigen Stellen kurz landen und einen Blick auf diese 4 Advente werfen, die uns in der Bibel berichtet sind. Der erste Advent, den mache ich kurz, den haben wir an Heiligabend schon gefeiert, da haben wir schon drüber nachgedacht. Gott kommt als Kind auf diese Welt, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Er kommt uns nicht nur nahe, sondern er wird einer von uns und erfüllt, was schon im Alten Testament an vielen Stellen verheißen ist, unter anderem in der ganz wichtigen, für die Juden ganz wichtigen Zugehörigkeitsformel: Und ich werde in eurer Mitte leben und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das erfüllt sich in Vollendung erst im neuen Himmel und der neuen Erde, aber auch schon im Kommen Jesu. Ich werde unter euch leben. Ja, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Es zeltete unter uns, wie es im Original heißt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Weihnachten, Gott wird Mensch, wird einer von uns, um uns mit sich zu versöhnen. Vom zweiten Advent, diese Begriffe stehen so nicht im Neuen Testament, aber vom zweiten Advent berichtet die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 2 und in Apostelgeschichte 10. Nachdem der gekreuzigte und auferstandene Christus, nämlich zum Vater, zurückgekehrt ist, sendet er den Geist. Oder der Vater und er senden den Geist. Das sind so kleine Feinheiten. Die scheinen uns heute ganz belanglos, haben zu einer riesigen Kirchenspaltung geführt, diese Frage, das bloß mal am Rande. Das große Schisma, aus dem die katholische und die griechisch-orthodoxe Kirche entstanden sind, die haben sich gestritten um die Frage, wer hat denn nun den Geist gesandt, der Vater und der Sohn oder nur einer von beiden. Aber wie auch immer, ich glaube, da müssen wir heute nicht tiefer eindringen, der Heilige Geist wird gesandt. Und zwar der Heilige Geist der Verheißung. Das heißt, der Geist, der dem Volk Israel hunderte Jahre verheißen war durch die alten Propheten für spätere Zeiten, auf den sie lange warten mussten. Dieser Geist kommt nun. Dabei ist dieses Kommen des Heiligen Geistes gar nicht mal so was ganz Neues. Wir kennen das. Schon im alten Israel wurden einzelne Menschen vom Geist Gottes erfüllt, damit sie einen bestimmten Dienst versehen, dass sie eine bestimmte Verantwortung ausüben und übernehmen können. Vorwiegend, ihr kennt diese Dreiergruppe als König, als Priester oder als Prophet. Neu an diesem zweiten Advent, an diesem zweiten Kommen Gottes, 50 Tage nach Ostern, ist es, dass der Geist Gottes nun nicht mehr nur auf Einzelne kommt, sondern dass er auf eine Vielzahl von Menschen, ja, die Bibel hat ein großzügiges Wort, ausgegossen wird, auf eine Vielzahl von Menschen. Zunächst, so wie verheißen, auf die Juden, dann aber auch, zur Überraschung der Juden, und mit großen Auseinandersetzungen verbunden, auf Nichtjuden, auf uns, Heiden. Manch einer meint, der Geist Gottes sei vor allem deshalb auf die Gläubigen ausgegossen worden, um sie zum Dienst und zum Zeugnis zu befähigen. Und ja, irgendwie stimmt das auch. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein und es wird Kraft auf euch kommen zum Zeugnis, wenn der Heilige Geist kommt. Also es stimmt auch irgendwie. Der Heilige Geist ist, und so haben wir es auch gerade gesungen, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Aber eben auch, und ich würde mal sogar behaupten, vor allem ein Geist der Liebe und der Besonnenheit, so wie es Paulus im 2. Timotheusbrief 1, Vers 7 schreibt. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Viel wichtiger als die Kraft, die von ihm ausgeht, ist die Einheit, die er schafft. Viel wichtiger als die Kraft, die von ihm ausgeht, ist die Einheit, die er schafft. Paulus entfaltet diesen Gedanken in seinen Briefen immer wieder. Ich nehme euch mal mit rein in ein paar Stellen, die ihr alle kennt. In einem Geist sind wir zu einem Leib getauft. Diesem Gedanken widmet er ein ganzes Kapitel im Korintherbrief. Da schreibt er dieser zerstrittenen Gemeinde. In einem Geist sind wir zu einem Leib getauft. Und im selben Brief, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir nehmen doch alle teil an dem einen Brot. Da müsste man jetzt ein bisschen den Kontext lesen, damit man es versteht, aber es geht ums Abendmahl. Wir nehmen teil an dem einen Brot. Wir sind ein Leib, wir, die vielen. An die Kolosser schreibt er, es gibt nicht mehr Griechen oder Juden, sondern Christus, alles und in allen. Und im Epheserbrief, er hat aus beiden, nämlich auch wieder Nichtjuden und Juden, eins gemacht und diese Zwischenwand der Umzäunung hat er abgebrochen. Tatsächlich ist es der Geist Gottes, der uns befähigt, genau das zu tun, was uns von Natur aus gar nicht so nahe liegt und nicht im Blut liegt, nämlich liebevoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Miteinander. Und auch die Andersartigkeit des anderen anzunehmen. Wenn wir mal reinschauen in Galaterbrief, wo die Frucht des Geistes beschrieben ist, es sind alles Dinge, die die Beziehung, die die Einheit stärken. Es sind nicht diese Superheldengaben, die wir uns manchmal wünschen, sondern es sind Beziehungsgaben. Frieden, Freude, Geduld. Das ist es, was der Heilige Geist bewirkt. Paradoxerweise ist es aber genau diese Ausgießung des Geistes, die der Einheit dienen soll, die gerade in der jüngeren Kirchengeschichte, also auch im letzten Jahrhundert, zu ganz viel Streit, Uneinigkeit bis hin zu massiven Spaltungen und Feindschaften geführt hat. Komisch. Genau die beiden großen Themen, die der Einheit dienen, die Taufe und der Heilige Geist, haben in der Christenheit genau die größten Spaltungen ausgelöst. Wichtiger als die Kraft ist die Einheit. Und das gilt auch im Hinblick auf den Zeugenauftrag der Gläubigen. Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das gibt er ihnen am Abend vor seiner Kreuzigung mit auf den Weg. Wir wissen ja, dass das, was man im Angesicht des Todes sagt, schon auch nochmal besondere Bedeutung hat. Und das ist es, was er seinen Jüngern mitgibt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und damit macht er auch klar, dass das ja auch wieder irgendwie zusammengehört. Denn wo keine Einheit ist, ist auch keine Kraft. Das sehen wir schon im Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Dieser Turmbau zu Babel, alle sind sich einig. Und da steht ein ganz interessanter Satz dabei. Jetzt, ich formuliere mal frei, jetzt wo sie sich einig sind, da wird ihnen nichts unmöglich sein. Lest es mal nach. Das ist ein ganz feiner Nebensatz. Einheit und Stärke, ja, das gehört zusammen. Also dieser zweite Advent, Gott gießt seinen Geist aus. Er kommt in Gestalt des Heiligen Geistes auf diese Welt. Und zwar nicht nur zu Einzelnen, sondern zu vielen. Neben diesen ersten beiden Adventen finden wir, auch wenn es auch nicht unter diesem Stichwort geschieht, im Neuen Testament noch einen dritten Advent. Man könnte ihn umschreiben mit Gottes Ankunft in dir. Gottes Ankunft in dir. Im Neuen Testament wird er beschrieben als Geburt von oben, Geburt von Gott, Neugeburt, Wiedergeburt. Ich glaube, es ist ja nicht unberechtigt zu sagen, dass es tatsächlich das Verdienst von Billy Graham ist, diesem Evangelisten, dass dieser wichtige Begriff der Wiedergeburt wieder nach längerer Zeit der Vergessenheit wieder Einlass ins Glaubensvokabular gefunden hat. Bis dahin war Glauben schon auch nochmal etwas sehr Kollektives, etwas sehr Allgemeines. Und er hat sehr, sehr fokussiert diese Wiedergeburt, diese Neugeburt auch in seinen Veranstaltungen in den Mittelpunkt gestellt und damit es wieder geschafft, dass Glaube auch wieder in der Wahrnehmung zu etwas ganz Persönlichem wird, was mich als Einzelnen angeht, individuell angeht. Er ist es, der im letzten Jahrhundert die Lehre von der Möglichkeit, aber auch von der Notwendigkeit einer solchen Neugeburt, eines solchen Neuwerdens wieder zum Leuchten gebracht hat. Dass wir es inzwischen vielleicht mit dem Individualismus etwas übertrieben haben und Glauben nur noch individuell verstehen in vielen Phasen, steht auf einem anderen Blatt. Aber da liegt ein großer Verdienst von ihm. Und von dieser Wiedergeburt spricht Jesus als der Pharisäer Nikodemus, nachts da zu ihm kommt und das Gespräch sucht. Und ohne großes Drumherum weist Jesus ihn gleich auf die wichtigen Dinge hin und sagt ihm, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es ist ja nicht irgendjemand, dem er das sagt. Das ist ein Theologe, ein Laientheologe, aber einer der theologischen Führer in seinem Volk, der schon um vieles weiß. Aber auch hier, wieder, wenn wir kurz zurückblenden an den Anfang, es geht nicht um viel Wissen, es geht nicht um viel Lehre erfasst zu haben, allgemeine Glaubenssätze. Nein, es geht um Glauben, das heißt um etwas ganz Persönliches. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, und das gilt auch für dich, Nikodemus, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Paulus greift es auf in seinem Brief an Titus, das lese ich jetzt mal nicht, Titus 3, Vers 5. Er sagt, wir sind das Bad der Wiedergeburt gegangen. Glaube, das wird dabei deutlich, ist nie nur eine Sache, die allgemeine Überzeugung betrifft, oder es ist auch nie nur eine Sache von Lehrsätzen, die man für wahr hält. So wichtig das Bekenntnis ist, ihr kennt mich, ich lege viel Wert darauf, auf dieses Bekenntnis, was bekennen wir? Und wir müssen auch wissen, was wir für wahr halten und wo unsere Fundamente liegen. Aber Glaube ist nie nur ein Gebäude aus Lehrsätzen, aus allgemeinen Überzeugungen. Glaube hat immer mit dir zu tun, mit mir zu tun, ganz persönlich, individuell. Glauben bedeutet, dass du dich auf Gott einlässt. Dass wir die Tür öffnen, wenn er anklopft, und vielleicht tut er das ja auch heute Morgen irgendwo in irgendeinem Wohnzimmer. Und das heißt, ihm die Verantwortung für das eigene Leben, für den eigenen Weg, für das eigene Wohl und Ergehen, für den eigenen Erfolg, den eigenen Misserfolg zu übertragen und ihm einfach die Führung zu überlassen. Es klingt für unsere Ohren jetzt etwas schwülstig, aber ich glaube, ganz richtig, trotz allem hat Johannes Schäffler das schon vor 400 Jahren gedichtet. Und wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Nimm mal unser Sprachgebrauch, aber inhaltlich trifft es den Kern. Wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Das ist eine persönliche Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann und abnehmen darf auch auf der anderen Seite. Niemand kann dir die Last dieser Verantwortung abnehmen, aber niemand kann dir auch das Recht nehmen, diese Entscheidung für dich ganz persönlich zu treffen. Also dieser dritte Advent ist ein ganz persönlicher. Gott kommt zu dir und möchte in dir Wohnung nehmen. mit dir Beziehung pflegen und dich führen. Bist du dazu bereit? Bleibt auf unserem kurzen Rundflug. Als letztes noch der vierte Advent. Weihnachten als erstes, Pfingsten als zweites. Gottes Ankunft in dir als drittes. Und jetzt, ihr ahnt es wahrscheinlich, diese Kerze, dieser vierte Advent, diese Kerze ist heilsgeschichtlich noch nicht angezündet. Vom vierten Advent spricht der Verfasser des Hebräerbriefs im Kapitel 9, ab Vers 26. Und dabei nimmt er Bezug auf den ersten Advent, nämlich auf Jesu Kommen. Ich zitiere es euch mal, ich habe ein paar Sachen ausgelassen, deswegen lese ich es hier vom Blatt. Denn Christus ist einmal offenbar geworden, um durch sein Opfer, und da sind wir jetzt beim ersten Advent, bei Weihnachten und dem, was folgte, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wir hatten diesen kleinen Rundflug damit begonnen, die Wichtigkeit der Geschichtlichkeit unseres Glaubens herauszustellen. Glaube ist, und es bleibt auch dabei, Glaube ist keine Philosophie, sondern verwurzelt in der ganz konkreten Geschichte Gottes mit den Menschen. Und es wird auch an dieser Stelle hier im Hebräerbrief betont. Und gleichzeitig wird auch hier wieder deutlich, dass Glaube nicht in der Geschichte und in der Vergangenheit stecken bleibt, sondern eine Wirkung entfaltet, die weit, weit, weit in die Zukunft hineinreicht, ja sogar bis in die Ewigkeit. Christus wird ein zweites Mal erscheinen. Diesmal aber ganz anders. Nicht als Kind in der Krippe, sondern als einer, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der sowohl den Tod als auch die Sünde überwunden hat und von jetzt an weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun haben wird. Steht drin, er wird das zweite Mal ohne Beziehung zur Sünde erscheinen. Das Thema ist erledigt. Die Bibel macht an der Stelle nur Andeutungen und ich lehne mich da auch nicht weiter hinaus. Sie entwickelt keine ausgeprägte Apokalyptik. Und trotzdem, und da zitiere ich auch nochmal ein uraltes Lied von Frank und Peter Hübner, kann man sagen, dass, wie Sie schreiben, sie durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Finde ich sehr schön. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Doch bevor sich die Tür für dich öffnet, klingt von drüben sein Lied in die Zeit. Und der Titel von dem Lied heißt Hab keine Angst. Ich finde es sehr schön immer noch. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es anders sein. Er kommt dann nicht, um zu bleiben, sondern er kommt, um uns zu sich zu holen. Wir werden persönlich von ihm abgeholt. Er selber kündigt es an in Matthäus 24. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Christus wird wiederkommen, das ist der vierte Advent. Und er wird uns nach Hause bringen, dorthin, wo er bereits Wohnungen für uns vorbereitet hat. Und das Tolle daran, wir werden nicht nur abgeholt, wir werden dabei auch verwandelt. Johannes schreibt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und im 1. Korinther 15 schreibt Paulus, ja, wir werden verwandelt werden in einem Augenblick. Bei dieser vierten Ankunft wird Gott uns zu sich holen und es wird die Zeit beginnen, in der Schmerz und Leid und Tränen, wie wir sie auch als Christen erleben, auch jetzt erleben, nicht mehr sein werden. Denn, wie heißt es in der Offenbarung, das Erste ist vergangen. Und viele von denen wir uns hier schmerzlich verabschieden mussten, werden wir dort wiedersehen. Wie lässt sich es zusammenfassen? Es ist, finde ich, ein breiter Fächer, der sich hier entfaltet in der Bibel. Advent, das heißt, Gott wurde Mensch, um uns von unseren Sünden zu retten. Das ist der erste Advent. Advent heißt, er hat seinen Geist auf uns ausgegossen und uns, um uns mit sich und um uns auch untereinander zu verbinden, zu einer Einheit zu machen, in aller Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit. Das ist der zweite Advent. Und der dritte Advent, Advent heißt, er lädt dich ganz persönlich zur Beziehung und zur Gemeinschaft mit ihm ein. Dich ganz persönlich, du bist gemeint. Und der vierte Advent, er garantiert dir eine Zukunft gegenüber der die Ängste, die Leiden, die Schwierigkeiten dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden. So schreibt es Paulus in Römer 8, Vers 18. Ich denke, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Vier Advente. Mit diesem Ausblick, mit dieser Gewissheit, auch mit dieser Freude, möchte ich euch gerne in die letzten Stunden und Tage dieses tatsächlich sehr herausfordernden Jahres und in das neue Jahr auch entlassen. Im Bewusstsein, dass Jesus nicht nur eine historische Figur ist, an die wir uns erinnern, sondern als lebendiger und als auferstandener Herr auch im Jahr 2022 bei uns sein wird. Und dass wir auf eine glänzende Zukunft mit ihm zuleben. Eine Zukunft, der wir mit jedem neuen Tag, auch des nächsten Jahres, sei er gut oder sei er schlecht, einen kleinen Schritt